Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Es geht mir wirklich darum, gemeinsam bessere Lösungen zu erarbeiten. Damit das funktioniert, brauche ich eine Vielfalt des Denkens und brauche ich aber auch den Mut, die Sicherheit, damit dieser Dissens stattfinden kann. Ich glaube, um so Systeme oder so Organisationen zu verändern, braucht es auch immer wieder Störungen. Die kann von außen kommen. Ich glaube aber, es braucht auch ein paar so Elemente im System, die den Status quo konstruktiv hinterfragen. Und ich mag es eigentlich lieber gerne, an der Veränderung zu arbeiten, auch wenn ich dann vielleicht ab und zu mal wechseln muss.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Was beinhaltet das Manifest für menschliche Führung? Für dieses Gespräch habe ich den Autoren und Berater Dr. Markus Reitner eingeladen. Zur Person: Dr. Markus Reitner begleitet als Agile Coach Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Agilität. Nach seiner Promotion in Informatik arbeitete er als IT-Projektleiter bei MSG Systems, bevor er 2010 als Senior Partner und später Geschäftsführer zur ESC Solutions wechselte. In den letzten Jahren unterstützte er die BMW Group IT als Agile Transformation Agent auf einer Reise zu 100% Agile. Nach einer Zwischenstation bei Infineon leitet er seit April 2022 bei Allianz Consulting die Practice Area Agile. Markus Reitner teilt seit 2010 seine Gedanken zu den Themen Führung, Digitalisierung, neue Arbeit und Agilität in seinem erfolgreichen Blog und hat 2019 sein erstes Buch veröffentlicht, das Manifest für menschliche Führung, um das es heute gehen soll, mit 6 Thesen für neue Führung im Zeitalter der Digitalisierung. Als gefragter Speaker und Thought Leader in der Branche ist er eine inspirierende Persönlichkeit, die komplexe Themen verständlich kommunizieren kann. Zum Buch Manifest für menschliche Führung: 6 Thesen und 14 Prinzipien für eine neue Führung im Zeitalter der Digitalisierung, erschienen im Wahlen Verlag. Führungsimpulse von einem der wichtigsten Vertreter der deutschsprachigen agilen Szene. Führung muss die Selbstführung der anvertrauten Mitarbeiter zum Ziel haben. Führung heißt, andere erfolgreich zu machen. Führung ist keine Frage der Position mehr, sondern eine Frage der Haltung. Diese Haltung und die Werte neuer, agiler, digitaler und vor allem menschlicher Führung beschreibt dieses Buch. Dieses Manifest entstand Anfang 2018 als erster Versuch einer Antwort auf die Frage nach Führung im Rahmen der agilen Transformation der BMW Group IT. Es beruht auf den Vorarbeiten von Peter F. Drucker zur Wissensarbeit und der Führung von Wissensarbeitern sowie auf dem positiven Menschenbild der Theory Y aus Douglas McGregors Buch The Human Side of Enterprise. Über 5000 Exemplare konnte Markus Reitner von der ersten Auflage seines damals knapp 60 Seiten umfassenden und im Selbstverlag erschienenen Buches verkaufen. Es wurde in Peter Kreuz Liste der 99 besten Wirtschaftsbücher aufgenommen. Die zweite Auflage nimmt nun einen wesentlichen Kritikpunkt der ersten Auflage auf, denn die beschränkte sich auf die 6 Thesen für neue Führung, ohne darauf einzugehen, wie diese Thesen im Führungsalltag umgesetzt werden sollen. Die nun anstehende zweite Auflage wird deshalb unter anderem um 14 Prinzipien erweitert, die konkrete Unterstützung bei der Umsetzung der Thesen für neue Führung liefern. Jetzt freue ich mich aber sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, lieber Markus.
Dankeschön, danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier in deinem Podcast zu sein.
Lieber Markus, vielleicht würdest du dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
Eigentlich bin ich Informatik. Also ich habe mal Informatik studiert, habe Informatik promoviert, habe dann wie so viele IT-Projekte gemacht, ja, meistens in der Automobilindustrie. Habe dann eine eigene kleine Beratungsfirma gegründet, nachdem ich 5 Jahre in einer großen Beratungsfirma war. Thema war immer das gleiche, IT-Projekte machen, IT-Projekte gut leiten. Das ist eigentlich auch schon eine Führungsaufgabe. Da bin ich jetzt das erste Mal mit dem Thema Führung und Leadership in Berührung gekommen, ohne offiziellen Auftrag. Offizieller Auftrag hat man natürlich als Projektleiter schon, aber nicht wirklich hierarchische Macht über die Menschen in dem Projekt. Also muss man irgendwie von der Seite lateral, servant, wie auch immer führen, also dass das Projekt halt funktioniert. Und das waren so die ersten 10 Jahre meiner Karriere und dann habe ich das gemacht, was viele Berater machen, ich bin zum Kunden gewechselt. Ich habe also viel in der Automobilindustrie gearbeitet, habe also meistens bei BMW in der IT gearbeitet und bin dann in die BMW-IT gewechselt. Und in der BMW-IT war damals was ja wasserfalllastig, so 2015. Und ich habe mich sehr unwohl gefühlt dort. Nicht nur wegen Wasserfall und agil, sondern ich nach der Zeit als Geschäftsführer von einer kleinen Firma in dem großen Konzern habe ich mich so ein bisschen bevormundet gefühlt, sagen wir es mal vorsichtig. Und ich wollte was verändern. Und ich habe halt bei dem Thema Agilität angesetzt, weil agile Softwareentwicklung, das kenne ich als Informatiker. Also lass uns mal was verändern, lass uns mal die Agilität hier in den Konzern bringen. Und dann kam das eine zum anderen sozusagen, meine Graswurzelbewegung wurde dann unterstützt von der Unternehmensstrategie, von der Strategie unseres CIO damals, der irgendwo 2016 gesagt hat, wir machen 100% Agile. Ja, wir bauen die ganze IT um. Und ja, dann war ich halt im Kern dieser Transformation von 2016 bis 2020. Das war sehr erfolgreich. Ja, das ist auch da, wo das Buch quasi entstanden ist. Das Buch ist in dieser Transformation entstanden, um die Frage zu beantworten, wie ändert sich denn Führung in einer agilen Organisation? Ja, das war der Hintergrund. Und ich habe eigentlich aus der Zeit, wo ich die kleine Beratungsfirma aufgebaut habe, habe ich angefangen, im Internet, in meinem Blog zu schreiben. Also schreiben als Content Marketing, als Weg, Themen zu verarbeiten, lag mir schon nahe, also lag es auch nahe, diese Frage, wie ändert sich Führung in einer agilen Organisation, schriftlich in meinem Blog über die Zeit zu beantworten und dann wurde ein Buch draus und so weiter und Ende. Lange Story, das Buch liegt jetzt vor dir. Und ich habe dann BMW auch wieder verlassen, 2020. Weniger, weil die Agilität jetzt eingeführt, abgeschlossen ist, aber es hat ein gewisses Plateau erreicht und ich schieb gern was Neues an. Ich bin aber nicht derjenige, der Dinge erfolgreich operationalisiert. Ja, also wenn es darum geht, Dinge auf einem stabilen Niveau, Prozesse stabil, tragfähig einzuführen, das können andere besser. Also bin ich weitergezogen, erstmal zu Infineon und jetzt zur Allianz, wo ich in der Inhouse-Beratung hier ein Team von rund 20 Agile Coaches leite, die hoffentlich der Allianz helfen, agiler zu werden.
Ja. Unter welchen Umständen ist dieses Buch quasi entstanden? Was war so der Gedanke dahinter und vor allem, für wen ist das Buch gedacht?
Also das Buch ist eigentlich, und ich muss es ganz ehrlich sagen, gar nicht als Buch entstanden und konzipiert gewesen. Weil eigentlich war der Ausgangspunkt ein Workshop in unserer Hauptabteilung, die ich hauptamtlich begleitet habe damals in der Transformation, wo wir verschiedene Hierarchieebenen beieinander hatten und die Frage behandelt haben, wie ändert sich Führung in einer agilen Organisation? Was brauchen die Mitarbeitenden? Was braucht die Führungskraft? Wie nähern wir uns dem Thema? Und wir sind aus den 3 Stunden Workshop auseinandergegangen, indem jemand gesagt hat, Mensch, wir müssten das mal aufschreiben, zusammenfassen, so wie es im Manifest für agile Softwareentwicklung steht, in demselben Stil. Naja, und wie gesagt, als ich 2010 schon angefangen habe, Social Media, mein Blog und so weiter, also schreiben kann ich, die Herausforderung nehme ich gerne an. Und dann habe ich übers Wochenende diese 6 Thesen formuliert. Und das war also quasi der Ausgangspunkt. Die waren wirklich Tweets am Anfang. Und dann habe ich hinter diese 6 Thesen, dann habe ich erstmal die 6 Thesen als Manifest wirklich veröffentlicht als nächstes im Blog. Und dann habe ich hinter diese 6 Thesen jeweils Artikel. Und zu den Artikeln kamen dann noch mehr Content. Und dann kamen irgendwann die 14 Prinzipien dazu und so weiter. So zum ersten Jahr des Manifests, also 2018 veröffentlicht, also ein Jahr vergangen ist, was mache ich denn jetzt nach einem Jahr? War sehr erfolgreich. Viele Leute haben damals im Blog unterschrieben. Was mache ich denn als nächstes? Was mache ich denn zum einjährigen Geburtstag? Und ich probiere ja immer gern Dinge aus, ne, ganz agil. Ich könnte ja eigentlich ein Buch draus machen. Und Leanpub wollte ich schon lange mal ausprobieren. Also habe ich es als erstes mal auf Leanpub ganz elektronisch publiziert. Als das dann so eine gewisse Leserschaft hat, habe ich gesagt, Mensch, ich könnte mal was Neues ausprobieren. Amazon Self-Publishing klingt auch irgendwie cool. Lass uns das mal ausprobieren. Und das war dann April 2019, wo ich dann wirklich das, was an Blogartikeln da war, als Buch zusammengefasst habe. Und ich war über die ersten 100 verkauften Exemplare schon froh bei Amazon. Also jetzt, fast forward, 2024, von der ersten Version rund 6.000 Exemplare verkauft.
Stark. Du fängst auch dein Buch an mit einem Zitatanfang einer Rede, die ich gerne in Rhetorikkursen immer gerne nehme. Ich nehme da immer gern Martin Luther King, I have a dream. Und so fängst du auch an mit Ich habe einen Traum. Was ist dein Traum oder wie sieht der Traum einer neuen und besseren Arbeitswelt aus?
Dass die Arbeitswelt oder die Organisation auch ein Stück für den Menschen da ist. Also nicht nur der Mensch in die Organisation eingepasst wird, sondern die Organisation, wie es Anselm Grün so schön formuliert, eine Werkstatt für gelingendes Leben sein könnte. Die also nicht nur den Menschen sich zunutze macht, indem sie den Menschen in dieses Maschinenmodell als Zahnrädchen einpasst, sondern schaut, was bringt denn dieser Mensch noch mit? Was könnten wir denn noch uns zunutze machen? Und deswegen ist die erste These ja auch Entfaltung menschlichen Potenzials, mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen. Genau das steckt da drinnen, weil ich so oft gesehen habe, dass in diesen großen Organisationen, die ja wie Maschinen gebaut sind, da gibt es Prozesse, Jobbeschreibungen und da passt der Mensch rein, mal mehr, mal weniger. Da bleibt aber immer ein Stück von den Talenten von Menschen übrig, die er dann außerhalb benutzt. Ja, da gibt es dann Leute, die leiten Krisenstab vom Roten Kreuz nebenbei in der Freizeit. Die anderen machen eine Coaching-Ausbildung in der Freizeit und so weiter. Du kennst die Beispiele alle. Ne? Wir alle kennen diese Beispiele. Und ich frage mich, könnte man nicht dieses Talent auch zum beiderseitigen Nutzen irgendwie anwenden in der Organisation? Aber solange wir in diesem Maschinenmodell verhaftet sind, wird es schwierig.
Ja, und jetzt drehe ich das Komplexitätslevel ein bisschen an, weil ich so in kleinen Teams und kleinen Organisationen finde ich das noch relativ notwendig, leicht handelbar. Jetzt war ich diese Woche, habe ich zwei Workshops gehabt bei zwei sehr, sehr unterschiedlichen Organisationen, Biotechnologieunternehmen und bei der Bundeswehr bei einem großen Logistikkommando in Erfurt, wo ich vor vielen Stabsoffizieren quasi das Thema moderne Führung hatte und wo ich genau das, was du quasi in deinem Buch auch proklamierst, natürlich auch so ein bisschen als Philosophie vertrete. Und gleichzeitig haben wir es da natürlich mit einer komplett hierarchischen, durchstrukturierten Organisation, nämlich Militär, zu tun. Und das Bedürfnis der Menschen ist aber ja trotzdem nach Individualisierung da. Ich kenne BMW nicht so gut, ich weiß aber so von anderen Autokonzernen, na, da ist man ja wirklich die Maschinerie und man ist das Zahnrädchen und alles ist irgendwie auf KVP, auf Lean-Management etc. trimmt. Das heißt, ich bin nur noch so ein Individuum in so einer Großmaschinerie. Du kannst gern reingrätschen, inwiefern ist es da umsetzbar dann?
Ich versuche da einen Widerspruch aufzulösen. Also gerne auch beim Militär, wo ich mich jetzt zugegebenermaßen weniger auskenne. Erstaunlicherweise stammen aber viele dieser Bilder, die ich auch verwende im Buch, ne? Also Gärtner statt Schachmeister, ist von Stanley McChrystal. Ne?
Ehemaliger General, also, genau.
Oberbefehlshaber ISAF-Truppen in Afghanistan. Führen mit Auftrag, in Deutschland erfunden, ne? Also vor 150 Jahren, hat uns groß gemacht auch hier, ne? Auch ein Konzept, das da wunderbar reinspielt, auch genannt ist im Buch. Also ich glaube, es kann schon beides sein. Und um jetzt aufs Lean Management und Automobil und klare Prozesse, natürlich, da wird auf Millisekunden getaktet. Ja, da muss der Prozess laufen. Und im Kern von Lean Management ist aber das Empowerment der Menschen. Auch dort ist im Kern genau dasselbe Gedankengut drinnen, das ich vorher formuliert habe. Der einfache, in Anführungszeichen, Arbeiter am Band, wie er zu Zeiten von einem Henry Ford noch war, der war zu Zeiten von einem Taichi Ono jetzt gar nicht mehr so der einfache Arbeiter. Der hatte noch mehr Talente, nämlich das Talent, den eigenen Prozess zu verbessern. Den musste man nur trainieren, damit er das auch kann. Den musste man empowern, damit er das durfte. Ja? Und das ist eigentlich der Kern vom Lean Management. Gar nicht so die ganzen Prozesse, das KVP und so weiter. Im Kern geht es um Empowerment. Im Kern geht es darum, die Menschen, in Anführungszeichen, einfachen Arbeiter zu enablen, ihren eigenen Prozess zu verbessern. Denn die können das besser als der Manager. Das ist das Gedankengut dahinter.
Mhm. Inwiefern hat Corona unsere Arbeitswelt verändert? Und wenn wir es betrachten, welche Trends beobachtest du, was Führung betrifft, was Entfernung, Führen auf Distanz und Digitalisierung betrifft?
Also die offensichtlichste Veränderung in der Arbeitswelt ist ja klar das hybride Arbeiten jetzt, also vielleicht auch ein Remote First, also je nach Unternehmen, ist es mal mehr, mal weniger remote, aber auf jeden Fall hybrid. Das ist die offenkundige Veränderung. Und die bringt jetzt einige andere Veränderungen mit sich, auch im Thema Führung natürlich. Also ich habe mal zu Anfang der Pandemie schon geschrieben, jetzt zeigt sich sozusagen, welche Art von Führung jetzt wirklich erfolgreich ist und wie viel vorher nur Lippenbekenntnis war. Und also der klassische Schachmeister, der alles unter Kontrolle haben will, am liebsten am Schreibtisch von seinen Mitarbeitenden steht, der hat jetzt ausgedient, der hat jetzt einfach verloren, der ist jetzt bankrott, weil das geht jetzt nicht mehr. Zumindest in Deutschland, nicht? In Amerika darf man ja einiges mehr, also da kann man ja auch überwachen, ob die Mitarbeiter ihre Maus bewegen. Dafür gibt es jetzt dann Dongles zum Kaufen, die man einsteckt, die simulieren die Mausbewegung. Ja, also es ist so ein Krieg, der da geführt wird, wenig fruchtbar. Ich glaube, das zeigt sich jetzt wirklich, ob man moderne Führung verstanden hat, weil im hybriden Setting muss das sein, da geht es gar nicht anders.
Jetzt sagst du ja, es gibt diese Dong, also ich weiß nicht, ob wir vom gleichen reden, also ich habe jetzt gerade ganz viel Werbung bei LinkedIn, wo ich so ganz viel Zeiterfassung immer habe mit so Dongles, wo ich so draufklicke. Das klingt ja für mich nach Command and Control. Ist das quasi Command and Control oder ist das zeitgemäß, ist das Überwachung? Wie bewertest du das?
Also das ist Überwachung. Ich bin ja ein starker Fan ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Also mich interessieren die Ergebnisse, mich interessiert nicht der Input, und Zeit ist in der Wissensarbeit einfach nur Input. Und ob der Mitarbeitende oder die Mitarbeiterin jetzt da am Arbeitsplatz sitzt oder den Einfall in der Dusche hat, ist gerade mal egal. Ne? Also es macht keinen Unterschied, ob jemand an seinem Platz sitzt. Meistens hat er an seinem Arbeitsplatz überhaupt nicht den Einfall, sondern mit dem Hund spazieren geht. Ja? Das kann alles passieren. Und deswegen ist es einfach nur reine Überwachung. Ja, zu sagen, ich muss kontrollieren, ob derjenige jetzt vor dem Bildschirm sitzt. Ja, und? Also, was macht das für einen Unterschied? Das hat im Büro schon keinen Unterschied gemacht. Der ist auf seinem Platz gesessen, war anwesend, aber der Output, also, was war denn das Ergebnis? Also, gab es Ergebnisse auch?
Was würdest du sagen, was sind so die Erfolgsgeheimnisse für Führung auf Distanz, wenn du jetzt einer Führungskraft Tipps geben solltest? Nehmen wir mal eine bewusste junge Führungskraft, die sehr ambitioniert ist, wo sie weiß, es gibt so ein bisschen Erwartungsdruck von oben und sie muss es liefern und sie kriegt jetzt ein Team, was so viel remote arbeitet und teilweise in Präsenz, das heißt nicht so 50-50 Hybrid.
Also ich würde trotz allem dafür sorgen, dass es Momente gibt, wo man alle zusammenkommt. Also egal, wie viel remote man arbeitet, selbst Companies, die völlig remote arbeiten, gibt es ja, die eigentlich gar keine Büros haben, die treffen sich aber auch für 2 Wochen im Jahr, im Sommer, machen gemeinsam Urlaub oder so. Ich glaube, diese Zeit braucht es. Also da auch wirklich Tage einplanen, wo man sich gemeinsam trifft, bei allem remote. Und remote funktioniert dann für mich tatsächlich nur über Ergebnisse. Also ich muss ganz klar sein, welche Ergebnisse wollen wir erzielen oder welche Ergebnisse erwarte ich auch von den Mitarbeitern. Und dann braucht es einfach das Vertrauen auch. Ne? Also da braucht es auch einen Vertrauensvorschuss. Und dann in kurzen Zyklen auch wirklich Teilergebnisse gemeinsam, also wieder vergemeinschaften im Team. Also auch den Kommunikationsfluss trotz allem oder gerade wegen Remote kommt es auf den Kommunikationsfluss ganz entscheidend an. Das muss nicht immer in einem Meeting sein, aber es muss klar sein, dass ein Austausch über diese Ergebnisse stattfindet. Also wo steht der eine, wo steht der andere? Und wie gesagt, dazu ist natürlich das Vertrauen entscheidend und auch die psychologische Sicherheit entscheidend, weil da geht es ja darum, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ganz offen Teilergebnisse zeigen, auch vielleicht Feedback kriegen, auch kritisches Feedback. Wenn die psychologische Sicherheit fehlt, dann wird dieses Teilen nicht stattfinden oder wird nur zu spät stattfinden. Ich werde zu spät Teilergebnisse sehen, ich werde zu spät eingreifen können. Also Vertrauen, psychologische Sicherheit, dann fließt die Kommunikation auch, dann kann man eingreifen, dann kann man auch die Richtung verändern gemeinsam.
Was würdest du sagen, was sind die Schnittmengen von einem agilen Management und dem Lean-Management?
Ich überlege jetzt gerade, was agiles Management ist, aber du meinst wohl Management in einer agilen Organisation, weil also agiles Management als Begriff existiert meiner Meinung nach so nicht. Aber zwischen Lean und Agile gibt es natürlich eine große Schnittmenge.
Okay, das lasse ich so stehen. Also es gibt eine Harvard Business Manager Ausgabe, die heißt tatsächlich Agiles Management, wo einfach auch diese agile Landschaft dargestellt wird, wo auch die ganzen Techniken dargestellt werden.
Okay.
Also für mich ist das agile Management schon das Anwenden von Techniken und Methoden. Das gibt's meiner Meinung nach schon. Aber wenn du sagst, okay, Lean versus Agile, dann kann ich mich gerne darauf beziehen, dass ich sage, okay, was sind da die Schnittmengen und gibt es da auch Zielwidersprüche, wenn ich das in der Organisation einführen will?
Okay, dann meinen wir ja sogar fast das Gleiche. Ich glaube, beides fundiert ja auf grundlegenden Prinzipien. Also im Lean das Empowerment, das finde ich im Thema Agile auch wieder. Im Lean das Gedankengut, sich am Wertstrom, letztendlich am Kunden rückwärts am Wertstrom zu orientieren und interdisziplinär an diesem Wertstrom zusammenzuarbeiten. Das findet sich schon im Lean Management, findet sich im Agile natürlich auch. Du versuchst, möglichst ein crossfunktionales Team zu bilden, sodass du halt weniger Handovers hast. Eigentlich ist, wenn du so willst, Agile in der Softwareentwicklung die Anwendung von Lean Management auf Softwareentwicklung. Also Handovers reduzieren, interdisziplinär zusammenarbeiten, am Kunden orientieren, was macht denn den Wertstrom aus, könnte man so denken. Ja, also da gibt es ganz viele. Und vor allem die Prinzipien, das Empowerment, das ist eigentlich fast das Gleiche, die Selbstorganisation.
Wenn ich zum Beispiel bei agilen Techniken, wie jetzt zum Beispiel Scrum, habe ich ja sehr viele Sprints. Das heißt, ich habe viele Iterationen und habe Ziele gesetzt. Inwiefern glaubst du, dass es dadurch eine Einschränkung der Freiheit des Individuums in der Zielerreichung gibt? Das heißt, die Taktung eigentlich höher ist und der Druck größer ist und damit das Empowerment eigentlich eingeschränkt ist. Weißt du, was ich meine?
Ich sehe das und erlebe das auch, dass Scrum in der Weise falsch angewendet, ich hätte jetzt fast gesagt, missbraucht wird. Aber wenn man das natürlich so macht und Ziele diktiert oder auch das Backlog vorbefüllt und quasi vorschreibt, was abzuarbeiten wird, dann geht es genau in die Richtung und kann es auch mehr Druck erzeugen. Da gebe ich dir recht. So ist es aber nicht gedacht. Ja? Also weder wird das Ziel von irgendjemand vorformuliert, sondern es ist eher ein gemeinsamer Prozess. Da gibt es, das Team erarbeitet sich das Sprint Goal gemeinsam. Das Team arbeitet gemeinsam an den User Stories im Backlog. Es ist ja nicht so, dass jemand das einfach über den Zaun wirft. Und also immer wenn du das Gefühl hast, dass es da tatsächlich jetzt mehr Druck erzeugt, von außen Druck erzeugt wird, dann ist hier irgendwas, dann läuft hier irgendwas schief. Ja, also dann fehlt die Selbstorganisation, dann fehlt das Empowerment hier und das fehlt oft.
Was glaubst du, inwiefern führt auch dieser Trend, ich nehme das Beispiel Homeoffice, ich nehme auch das Beispiel Selbstziele setzen, zur Selbstausbeutung. Das heißt, wir haben gar nicht den bösen Vorgesetzten, der sagt, hier Ziele erreichen, sonst gibt es den Bonus nicht, sondern ich setze mir meine eigenen Ziele, sitze im Homeoffice, aber ich arbeite dann nicht so wie in der Arbeitszeit, Arbeitsvertrag vorgegeben, sondern ich arbeite mehr, ich mache weniger Pausen und beute mich eigentlich selbst aus.
Ich habe es nicht untersucht, ich weiß nicht, ob da wirklich ein Trend ist, aber ich kann mir das gut vorstellen, erlebt es ja auch bei mir, wo halt dann einfach die Arbeit und Freizeit fließend ineinander übergeht und du eigentlich ja gar nicht mehr so genau sagen kannst, wie viel hast du am Ende wirklich gearbeitet. Und es gibt immer noch das eine Ding mehr, das du erledigen könntest, gerade wenn man vielleicht viele Bälle gleichzeitig in der Luft hat, vielleicht auch noch irgendwie nebenbei Bücher schreibt oder so, ja, dann ist es nicht immer ganz einfach. Und dann geht es in Richtung Selbstausbeutung manchmal sicherlich. Da muss man dann aber auch klar Grenzen setzen. Auch das ist vielleicht eine Aufgabe oder ist sicher eine Aufgabe von Führung, Mitarbeitenden dann auch zu helfen, hier eine vernünftige Balance zu finden, das auch zu erkennen, das auch anzusprechen, zu thematisieren, vielleicht nicht zu viele Dinge gleichzeitig zu machen. Aber ja, die Tendenz kann ich nachvollziehen. Mhm. Ja.
Ich würde gerne mal einen Teil aus deinem Manifest für menschliche Führung vorlesen, weil ich finde, es sind so schöne Punkte. Dabei sind uns folgende Werte wichtig: Entfaltung menschlichen Potenzials, mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen. Diversität und Dissens, mehr als Konformität und Konsens. Sinn und Vertrauen, mehr als Anweisung und Kontrolle. Beiträge zu Netzwerken, mehr als Positionen in Hierarchien. Anführer hervorbringen, mehr als Anhänger anführen. Mutig das Neue erkunden, mehr als effizient das Bekannte ausschöpfen. Wenn wir auf den, ich glaube, das die Entfaltung des menschlichen Potenzials, das Thema haben wir sogar schon so ein bisschen tangiert. Wenn wir als dieser Punkt Diversität und Dissens mehr als Konformität und Konsens. Inwiefern glaubst du, wird es gelebt? Also ich sehe jetzt hier, ich nenne es mal so ein bisschen, Greenwashing ist da der falsche Begriff, aber dann gibt es die Regenbogenflaggen zum Tag der Diversität auf allen LinkedIn-Profilen. Und gleichzeitig ist die Frage, inwiefern Diversität quasi gelebt wird in Unternehmen. Was ist da deine Wahrnehmung, inwiefern wird das schon umgesetzt in Unternehmen?
In dem Maße, wo der Dissens lebt. Weil du musst also wirklich Diversität und Dissens sozusagen in einem Satz miteinander verwenden, weil die Diversität allein, also das vor allem diese vordergründige Diversität, die sich dann in Regenbogenflaggen manifestiert, bringt oft gar nichts in so einem Konzernsetting, weil ja doch alle gleich sozialisiert sind. Also dann ist es zwar vordergründig hübsch bunt, aber die denken ja trotzdem alle gleich, weil so sozialisiert. Ich möchte also eine Unterschiedlichkeit des Denkens. Und also auch ein Beispiel in dem Buch zum Dissens ist ja von Alfred Sloan. In einer Zeit, wo sein Management Board nach unseren Maßstäben ganz sicher nicht divers war. Also das waren mit Sicherheit lauter alte weiße Männer von mehr oder weniger den gleichen wenigen Elite-Universitäten. Und er hat sie ganz explizit aufgefordert in der Situation. Er hat wirklich gesagt, ich sehe, wir sind uns alle einig und ich schlage vor, wir treffen uns nächstes Monat wieder, um uns eine Meinung zu bilden. Er hat wirklich den Dissens herausgefordert. Und um das geht's mir. Wirklich die Diversität des Denkens, die dann aufeinander trifft, wo es einen guten Diskurs gibt, wo es dann bessere Lösungen gibt. Es geht mir wirklich darum, gemeinsam bessere Lösungen zu erarbeiten. Damit das funktioniert, brauche ich eine Vielfalt des Denkens. Und brauche ich aber auch den Mut, die Sicherheit, damit dieser Dissens stattfinden kann.
Jetzt, wenn wir genau Konzerne nehmen, ich nehme mal die deutsche Autoindustrie, wo wir die Car Guys dann haben, die ja lange in Konzernen groß geworden und sozialisiert sind. Und man wirft der Autoindustrie, ich bin da jetzt kein Experte, du hast aber so ein bisschen mehr Einblick zum Beispiel, inwiefern fehlen dort die Querdenker, Quergeister, damit innovative Disruptionen stattfinden kann? Weil da bräuchten wir den Dissens zu bestimmten Themen.
Ich glaube, den erlebt man außen nicht. Also nachdem ich ja durchaus jetzt ein paar Jahre Innensicht habe in der Automobilindustrie, zumindest hier bei BMW, da gibt es viel Reibung intern. Das dringt nicht nach außen. Am Ende steht dann hoffentlich ein Premium-Automobil da. Ja. Auf dem Weg dorthin gibt's aber unglaublich viel Reibung und da fliegen schon auch mal die Fetzen. Ich würde mir auch wünschen, dass das mehr stattfindet in der Sache. Geht's durchaus intern aber schon zur Sache, weil man eben versucht, die bestmögliche Lösung unter verschiedenen Rahmenbedingungen zu kriegen. Es ist ja nicht so, dass man einfach nur das immer die höchste Qualität, man hat ja Rahmenbedingungen, man muss ja Gewicht, Kosten, ja, alles miteinander aufrechnen, sodass am Ende das auch ein wirtschaftliches Ding wird. Da muss man sich ständig reiben eigentlich bei der Entwicklung.
Welche Rolle spielt Respekt für den Menschen in der Führung für dich?
Also ich glaube, das ist sogar das Entscheidende und auch das geht ja ein Stück weit wieder auf Lean Management, auf Toyota zurück. Respekt für den Menschen ist ja eine Säule des Toyota-Wegs, das man aber gerne vergisst, wenn man auf Lean Management schaut, weil man nur die Techniken kopiert. Das erleben wir bei Agile ja auch. Du vergisst das Prinzipienfundament und wendest nur die Techniken an. Und Respekt für den Menschen heißt für mich, den Menschen in seiner Menschlichkeit auch zu sehen, anzuerkennen und wie gesagt vorher Werkstatt für gelingendes Leben. Ja, also hier auch eine Heimat zu bieten, so gut das möglich ist. Also einfach die Haltung, den Menschen nicht nur als Arbeitsmaterial zu sehen, nicht nur als füllt eine Rolle in der Maschine aus, sondern als Menschen mit seinen Fähigkeiten, die man sich zunutze machen kann oder vielleicht manche auch nicht zunutze machen kann. Aber dann ist eine bewusste Entscheidung und nicht einfach ein Blick, der fehlgeleitet ist.
Mhm. Du hast auch eine sehr schöne Überschrift, Integrität statt Charisma. Jetzt ist so ein großes Thema immer in den Leadership-Diskussionen. Wir brauchen die authentischen Führer, wir brauchen charismatische Führer. Und du hältst so ein bisschen auch was dagegen und beziehst auch ein bisschen auf Peter Drucker. Vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen. Warum Integrität statt Charisma?
Ich fand diesen schon älteren Text eben bei Peter Drucker sehr inspirierend. Und dazu muss man vielleicht auch seine Historie verstehen. Er ist ja in der Nazi-Herrschaft auch nach Amerika geflüchtet und kannte durchaus die Gefahren, die hinter charismatischen Führern stecken. Und vor dem Hintergrund sagt er, er hat sehr gute Führungskräfte erlebt und tut sich mit dem Begriff Führung und Führer auch total schwer natürlich vor der Historie. Das verstehe ich auch. Und ich glaube, dass Integrität, Authentizität, dass das eigentlich das Entscheidende ist, weil der Rest ist für mich so vordergründig. Ja, wir erleben das zu viel in den sozialen Medien, meiner Meinung nach, oder grundsätzlich in Medien, dass wir, da wird Führung zelebriert, da wird also so getan, als ob. Aber die Leute, die wirklich anpacken, die sind oftmals gar nicht die charismatischen Führer, ja, sondern die machen, die haben auch vielleicht gar kein Charisma, aber das sind die Macher.
Hm. Wenn du jetzt so eine Führungskraft von heute beschreiben müsstest, was die für Fähigkeiten hat, wir nehmen wirklich mal einen Querschnitt. Ich will es jetzt gar nicht kontextual spezifizieren, aber wenn du sagen würdest, du müsstest eine Ausbildung konzipieren für eine Führungskraft, die man in heutigen Zeiten wirksam und erfolgreich im Sinne gesunder Führung ausbildet. Was wären die Bereiche, die du sehen würdest, die eine Führungskraft heutzutage haben sollte?
Also es wird natürlich mit sich selber ein Stück starten, mit sich selber seinen Werten im Reinen zu sein, also das Fundament erstmal bei sich selber zu legen. Ich würde dann übers Menschenbild gehen, also erstmal, also wie sehe ich mich, wer bin ich, welche Werte, wie sehe ich den Menschen? Ja, das wäre für mich das Fundament, als wenn wir dann zu den Fähigkeiten eher kommen. Ich glaube, entscheidend ist es, Visionen und Strategien vermitteln zu können. Also wirklich klar zu wissen, wo man hin will, das auch klar zu formulieren. Den Weg gerne auch ein bisschen offen lassen. Und dann geht es jetzt wirklich an das Einladen zum Mitgestalten. Und ich glaube, da kommt jetzt dann der Gärtner ins Spiel. Ne? Also der Gärtner weiß ja auch, was er in dem Garten also gerne erreichen möchte in dem Garten. Weiß vielleicht auch, was dazu notwendig ist, welche Rahmenbedingungen und diese Rahmenbedingungen zu gestalten und dann kontinuierlich an diesen Rahmenbedingungen weiterzuarbeiten, sodass die Menschen, die da geführt werden, die Richtung einschlagen können, die erwarteten Ergebnisse erzielen können. Aber eher eben diese indirekte Führung über die Rahmenbedingungen kommt und die auch immer wieder ja, im Blick zu haben.
Was glaubst du, sind die größten Fehler, die eine Führungskraft heutzutage machen kann?
Ich glaube, eins ist sicher Ungeduld. Ja, also, weil wenn ich über diese Rahmenbedingungen komme und eine Vision, Rahmenbedingungen, und dann muss ich ein Stück weit Geduld haben, dass sich das auch entfaltet. Dann muss ich Geduld haben, dass in dem Garten was wächst. Und gewisse Dinge dauern seine Zeit und oftmals ist da ein großer Druck, der auch auf der Führungskraft lastet und den dann abzufedern, ohne jetzt den Aktionismus zu verfallen, ohne jetzt sozusagen neben der Tomate zu stehen und sie anzuschreien, sondern vielleicht die Bodenqualität nochmal zu prüfen. Und diese Ungeduld, glaube ich, ist einer der größten Fehler. Und ein zweiter, den ich oft erlebe, ist ein Untergraben der psychologischen Sicherheit. Ich würde es nicht Angst nennen wollen, aber so ein unbewusstes Untergraben von psychologischer Sicherheit auch. Oder zumindest das Nicht-Fördern von psychologischer Sicherheit. Weil damit steht und fällt alles.
Was glaubst du, warum machen das Führungskräfte? Wie kommt es dazu, dass sie, jetzt sage ich es mal zugespitzt, mit Angst führen? Ne? Also mit dem Bewusstmachen von Angst? Wenn du die Ziele nicht erreichst oder also so subtile Drohgebärden, nenne ich es mal. Was ist die Intention dahinter?
Die Intention ist eigentlich immer klar. Wir wollen, also die Führungskraft will die Ziele erreichen. Die Führungskraft will den Nordstern dort erreichen, was auch immer sie als Vision setzt. Die Ziele sind klar, die Intention ist für mich klar. Es drückt für mich so ein Stück Hilflosigkeit aus, weil das ist der Rückfall auf die Muster, die ich kenne. Weil so habe ich es vielleicht erlebt in meinem ganzen Leben. So ist es vielleicht auch noch um mich außenrum im Übrigen. Das kann ja auch sein. Ich bin sozusagen eingebettet in eine Organisation und ich selbst werde aber ganz viel mit diesem Druck geführt. Und es ist natürlich das Leichteste, genau so weiterzumachen, das genau so weiterzugeben. Man fällt dann in das zurück. Das muss man erstmal aushalten, diese Dissonanz. Und darum habe ich da auch großes Verständnis. Ja? Und daran muss man aber arbeiten. Das muss man reflektieren. Daran kann man auch arbeiten.
Du stiftest in deinem Buch ja zum Rebellentum an. Warum? Und was verbirgt sich hinter Rebellentum?
Ich benutze das Bild des Rebellen oder auch des Hofnarren ganz gern, um ein Element der Störung in das System zu bringen. Ich glaube, um so Systeme oder so Organisationen zur Veränderung zu verändern, braucht es auch immer wieder Störung. Die kann von außen kommen. Ich glaube aber, es braucht auch ein paar so Elemente im System, die den Status quo konstruktiv hinterfragen. Also es geht mir nicht um Sabotage, es geht mir gar nicht um Unterwanderung, es geht mir darum, konstruktiv den Status quo zu hinterfragen. Also wie so ein richtig guter Hofnarr im Mittelalter, der aufgrund seiner Narrenfreiheit, weil er außerhalb der Hierarchie stand, dem König auch mal in lustiger Weise vielleicht, in konstruktiver Weise, Dinge vorhalten durfte, die sonst am Hof ihm keiner vorhalten durfte. Ich glaube, diese Störung braucht es, um Veränderung zu bewirken.
Wenn wir so ein bisschen unser Gespräch bis hierhin zusammenfassen würden, was würdest du sagen, wofür steht das Manifest für menschliche Führung? Was ist der Leitgedanke?
Einerseits natürlich eine menschlichere, menschenwürdigere Führung. Ja, also ich sage immer artgerechte Haltung von Wissensarbeitern. Dafür steht das Manifest und dafür soll es einfach eine Anleitung zum Nachdenken sein. Es soll gar nicht so viele Lösungen bieten. Es geht mir gar nicht darum, Lösungen, ein paar sind vielleicht aufgezeigt, aber es geht mir eigentlich darum, ins Nachdenken zu kommen, ins Reflektieren zu kommen. So sind die Thesen ja auch aufgebaut, als Spannungsfelder. Ne? Da kann man wunderbar auch Workshops damit machen, habe ich auch ganz viele gemacht. Wirklich als Einladung zum Nachdenken über Führung.
Ja, also das ist vielleicht auch nochmal so meine Empfehlung. Ich hatte es ja dann quasi gestern auch im Workshop mit, wo ich gesagt habe, okay, das sind die Stichpunkte, lasst uns mal darüber reden. Das ist eine super Diskussionsgrundlage. Das heißt, wie viel Dissonanz verträgt unser Team? Ne? Mhm. Also wie viel Störung? Mhm. Wann brauchen wir Störungen? Wo brauchen wir sie? Auch gespiegelt Thema psychologische Sicherheit. Was braucht ihr, um euch sicher zu führen? Was auch nicht? Was ist hilfreich, was ist störend und dieser gegenseitige Erwartungsabgleich. Und da finde ich, ist das ein super Einstieg in Teamentwicklung, in Führungskräfteentwicklung, um zu sagen, okay, wo sind eigentlich unsere individuellen Standpunkte? Markus, ich hätte noch ein paar persönliche Fragen an dich. Über welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben?
Also, stolz bin ich tatsächlich auf oder glücklich bin ich über die Zeit, die ich da in der BMW IT in dieser Transformation verbringen durfte. Weil da hatte ich einfach wirklich nur Glück, dass mein Bedürfnis, hier mehr Agilität reinzubringen, zeitgleich zur Strategie wurde. Und dann sozusagen ich dort eine sehr hohe Deckung erlebt habe zwischen meiner Leidenschaft und meinen Fähigkeiten und dem, was da gerade gefordert ist. Also die Stelle des Agile Transformation Agent, die haben wir sozusagen, die habe ich selbst auf einem Flipchart designt. Die gab es nicht. Also meine eigene Rollenbeschreibung schreiben. Das ist eine Situation, die erlebst du nicht so oft. Und da war ich auch 2 Jahre, habe ich mich wirklich sehr, sehr wirksam gefühlt in der Zeit. Und also das ist tatsächlich was, das ist auch vom bleibenden Wert. Also es ist nach wie vor ist diese agile Organisation, sind die Prinzipien. Es wird immer noch so gearbeitet. Hier und da haben sie gewisse Dinge wieder zurückgebaut, aus gutem Grund auch, ja. Verstehe ich alles. Aber der Grundgedanke ist immer noch da, da haben wir wirklich was bewegt. Also da bin ich sehr, sehr, sehr stolz drauf.
Mhm. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ich habe es vorher schon kurz angedeutet. Ich weiß auch nicht, ob ich die Fähigkeit jemals erlerne. Wenn es darum geht, was Neues anzuschieben, eine Veränderung zu bewirken, eine agile Organisation zu denken, also finde ich super, total schöne Herausforderung, kann ich mich damit 1-2 Monate beschäftigen. Irgendwann ist es dann auf einem konzeptuellen Level klar. Wir haben vielleicht die ersten Prototypen ausprobiert. Und dann ist für mich aber so, das ist eigentlich erledigt. Dann beginnt natürlich die Arbeit erst, weil dann muss man es erst irgendwie im großen Stile und so weiter umsetzen. Aber dieses wirklich im großen Stile Prozesse festzulegen und auch, wie gesagt, komme aus der Automobilindustrie, so ein Produktionsprozess immer wieder zu verbessern, im Kleinen, im Kleinsten. Also diese Fähigkeit, die ist unglaublich wichtig und die liegt mir so gar nicht. Also da verliere ich so schnell das Interesse, die hätte ich schon gerne. Also die bewundere ich immer, ja, wie Leute da so gewissenhaft in den kleinsten Details die Dinge abarbeiten.
Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Frederic Laloux, Reinventing Organizations, ist mit Sicherheit eins, das hat einen riesen Einfluss gehabt. Ich lese bis heute nur immer wieder gern Peter Drucker natürlich. The Effective Executive ist zum Beispiel eins seiner älteren Bücher, die bis heute eigentlich zur Standardliteratur gehören sollten für Führungskräfte. Die war unglaublich weitsichtig damals. Und als drittes, sicherlich irgendwas von Cal Newport. Ich bin auch immer so ein Fan von Productivity. Und also Deep Work ist mit Sicherheit ein Buch, das man gelesen haben sollte. Bin jetzt gerade dabei, Slow Productivity zu lesen, ist ja gestern erschienen. Ich glaube, das ist auch sicherlich sehr einflussreich gewesen auf mich.
Sehr schöne Kombination. Was waren die 3 einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Also als erstes sicherlich, so ein Konzern fühlt sich von innen anders an als von außen. Ja, also der Wechsel vom Berater da sein, also wo ich quasi im selben Büro, also bloß halt mit einem anderen Ausweis. Ja. Aber wenn man dann drinnen ist in dem System, fühlt es sich anders an, fühlt es sich also plötzlich sehr viel eingesperrter an. Das war für mich eine Erkenntnis und da habe ich auch mir dann wieder die Freiheiten auch zurückerkämpft. Ja. Und das ist vielleicht die 2. Erkenntnis. Man kann doch mehr bewegen dort, als man denkt ursprünglich. Man kann sie natürlich einfügen in das System, man kann aber auch an der Veränderung arbeiten. Es gibt Platz für vieles, solange man das konstruktiv angeht. Ja, also da ist doch durchaus Raum, um was zu gestalten, obwohl es sich im ersten Moment so eng anfühlt. Und das Zweite, oder das Dritte, das war eigentlich schon das Zweite, das Dritte wäre für mich, es muss nicht immer geradlinig sein. Also ich mag diese geradlinigen Konzernkarrieren nicht. Ich bewundere die Leute, die das so verfolgen können. Und ich selber mag eher die Brüche in den Lebensläufen, ehrlich gesagt. Weil nur dann kann ich auch an der Veränderung arbeiten. Dann kann ich mich auch was trauen. Weil ansonsten, ich habe mal gelernt, im Konzern gibt es den Begriff des Career Limiting Move. Ja, also nur nicht falsch verhalten, weil sonst kann man immer aufsteigen. Ja, also immer schön aufpassen. Ja, das führt vielleicht zum Aufstieg. Es führt aber nicht wirklich zu einer Veränderung. Und ich mag es eigentlich lieber gerne, an einer Veränderung zu arbeiten, auch wenn ich dann vielleicht ab und zu mal wechseln muss.
Ja, ja, Ich finde es gerade schön, ich denke gerade drüber nach, weil ich auch das Thema Fehlerkultur diese Woche quasi sehr intensiv behandelt habe. Und wer keine Fehler macht, kann halt nichts falsch machen, nach dem Motto, aber es gibt auch keine Veränderung. Ne? Wenn man immer systemlinienförmig mitschwimmt. Von daher spannender Impuls, den ich quasi diese Woche auch in vielen Diskussionen hatte. Wie bereit ist man auch Risiken einzugehen? Und damit gehen ja dann auch gehen natürlich auch Fehler einher, ne? Fail fast, fail hard nach dem Motto. Und wer traut sich das noch? Wenn die Sanktion größer bestraft ist, also wenn die Strafe höher ist als der Lohn für Innovation, Disruption oder Störung im System. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Ich glaube, also eigentlich glaube ich, wäre es Steve Jobs. Ich finde den, also zum einen glaube ich, wäre es einfach ein tolles Gespräch. Und zum anderen finde ich seine persönliche Entwicklung unglaublich spannend, von dem sehr ungestürmten, ungeschliffenen frühen Steve Jobs, über den es auch zahlreiche Geschichten gibt, der mit Sicherheit keine vorbildliche Führungskraft war, ganz im Gegenteil. Und der aber dann durch die Phase, wo er erstmal raus aus Apple ist, was anderes gemacht hat und wieder zurückkam, eine erstaunliche Reifung erfahren hat. Und der späte Steve Jobs, glaube ich, war eine sehr, sehr reflektierte, auch eine sehr gute Führungskraft, meiner Meinung nach. Man kann das auch in einem Buch nachlesen. Es gibt ja zwei Biografien von Steve Jobs. Die eine sehr bekannte von Isaacson. Und es gibt eine zweite, die heißt Becoming Steve Jobs, die sozusagen genau auf diesen Werdegang auch fokussiert. Das ist eigentlich die lesenswertere.
Was würdest du sagen, was würde er zu deinem Buch sagen, zu Manifest für menschliche Führung?
Ich fürchte, es wäre ihm zu wenig direkt und anpackend. Ich glaube, es war jemand, der sehr stark die Richtung vorgibt, was jetzt nur erstmal kein Widerspruch ist. Ich glaube, es war auch jemand, der sehr im Detail sich eingemischt hat. Aber letztendlich auch jemand, der eine Kultur der Exzellenz schaffen konnte, ja, der auch ganz klar sagen kann, so muss es bei uns ausschauen, genau so. Ja, das ist Apple und das ist nicht Apple. Das ist Premium, das ist nicht Premium. Also wie gesagt, legendär, so das erste Ausmisten nach seinem Zurückkommen, 4 Quadranten, Personal, Mobile, Consumer, Pro, gibt 4 Quadranten. Da sind unsere 4 Modelle drin, alles, was da nicht reinfällt, ist ab morgen Schluss damit. So, also ich glaube, ihm wäre es zu wenig direkt, also zu direkte Anweisung.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Vielleicht doch ein bisschen planvoller das eigene Berufsleben oder das Werden angehen. Rückblickend muss ich sagen, es hat sich immer alles gefügt. Das ist erstmal gut. Aber es waren sehr viele Zufälle dabei. Ich bin also ich habe mit Informatikstudium angefangen, weil ich jemanden kannte, der Informatik studiert, und ich fand das irgendwie cool. War dort zufällig gut, bin dann, ja, warum nicht eine Promotion? Warum nicht eine Promotionsstelle? Also, weißt, es waren immer so, die Dinge kamen zu mir und ich sagte so, ja, warum nicht? Aber das ist, ich glaube, man könnte das ein bisschen planvoller angehen. Und also, jeder Berufswechsel war eigentlich von der Sorte, mehr oder weniger. Bis auf die letzten jetzt vielleicht, da waren jetzt ein paar strategischere dabei. Und auch von mir, das eher aktiv anzugehen und trotzdem dem Zufall aber noch einen Raum zu geben. Also Optionen schaffen, ich glaube, das ist vielleicht der eigentliche Ratschlag. Optionen zu schaffen und dann eine gute Wahl zu treffen. Da würde ich gern mehr hinkommen. Mhm.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich glaube, das ist, glaube ich, für uns, für viele Menschen irgendwie ein wichtiges Thema. Ich glaube, man möchte ja ungern in Vergessenheit geraten. Also man möchte ja, dass es Menschen gibt oder wenige, vielleicht in der Familie oder vielleicht auch viele, weil man berühmt war, wie auch immer. Also das mag sich in verschiedenen Richtungen dann ausbilden. Aber ich glaube, jedem ist uns uns allen ist zu eigen, dass wir ungern akzeptieren, dass wir dann vielleicht einfach weg sind und auch vergessen sind. Also dieses, ich würde gern zurückblicken und sagen, da ist was, was übrig bleibt. Ja, da habe ich vielleicht irgendwie an einer kleinen Ecke einen Beitrag geleistet. Ja, auch einen Beitrag vielleicht zum Wissenskanon. Also was bewegt, einen Beitrag geleistet und sei es nur einen kleinen.
Mhm. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ich habe kein eigenes, aber mir hat im Arbeitsumfeld das Motto von Götz Werner, dem DM-Gründer, immer geholfen, so beharrlich im Bemühen, bescheiden in der Erfolgserwartung. Das ist ein sehr stoisches Motto, glaube ich. Also bewegen, immer wieder was Neues versuchen, aber sich auch bewusst sein, dass Dinge sich langsam entwickeln, langsam bewegen. Und das ist ein Motto, das mir sehr hilft.
Super. Lieber Markus, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch, über das Manifest für menschliche Führung, über deine Thesen und Prinzipien für eine neue Führung im Zeitalter der Digitalisierung, erschienen im Wahlen Verlag. Vielen Dank für diesen Ausblick, diese Inspiration und auch diesen Diskurs über Agilität und Lean Management. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Dankeschön, danke für die Einladung. Es war ein total tolles Gespräch, danke dir.
Servus.
Servus.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.